Ja, meine Damen und Herren, schon im ersten Durchgang haben wir gesehen, Menschwerdung Gottes, das bedeutet, Gott geht in unsere Welt, wie sie ist, ein. Er wird ein gewissermaßen Stück dieser Welt. Meine Welt, unsere Welt ist nun auch seine Welt. Aber warum überhaupt dieses Geschehen der Inkarnation? Diese Frage wurde ja eben im Anhang gestellt. Und ich wies schon darauf hin, dass entgegen einer weit verbreiteten Meinung die Menschwerdung nicht vorrangig um der Erlösung der Welt willen geschieht, also um die Schöpfung aus ihrer Gottesferne und ihrer Verfallenheit an die Sünde und das Böse wieder in ihre ursprüngliche Gestalt zurückzuführen. Nein, die Inkarnation gehört in einem viel grundsätzlicheren Sinn zum Geheimnis der Schöpfung. Denn ohne das Kommen des Sohnes bliebe alles ohne einen letzten Sinn und ohne eine abschließende Krönung. Das können wir zum Beispiel dem Epheser- und Kolosserbrief des Neuen Testaments entnehmen. Hiernach ist nämlich alles in Christus und auf ihn hin geschaffen. Und alles soll in ihm, dem Haupt der Schöpfung, zur Einheit finden. Eben deshalb ist von Anfang an alles auf die Menschwerdung hin angelegt. Nun ist aber de facto die Welt nicht mehr Gottes gute Schöpfung, die in Christus nur mehr ihre selige letzte Vollendung findet. Weil die Welt faktisch vom Bösen hoffnungslos infiziert und von ihrer gottgewollten Bestimmung abgefallen ist, ist die Menschwerdung des Gottessohns de facto mit dem Werk der Erlösung verbunden und eins. Und eben das sollten wir uns, ja, Sie erinnern sich, nach Ignatius als erstes klar machen, wenn wir über die Menschwerdung meditieren. Gott kommt in eine pervertierte Welt und nimmt diese an und führt sie zur Vollendung. Eben darum nimmt aber auch die Menschwerdung Gottes eine besondere Gestalt an, die man mit einem Wort der Heiligen Schrift als Entäußerung, als Abstieg, ja sogar als radikalen Abstieg bezeichnen muss. Der Gott, der in eine sündige Menschheit hinabsteigt und einer von uns wird, ist nicht jemand, der sich aus unserer katastrophalen Situation heraushält oder jenseits von Dunkelheit und Kälte und Angst und nicht mehr weiterwissen thront. Er entsagt seiner göttlichen Herrlichkeit. Er steigt herab. Er hielt nicht, wie Paulus schreibt, an seinem herrlichen Gott gleich sein Fest. Er betrachtet es nicht wie ein Beutestück im Krieg, das man mit Zähnen und Klauen gegen andere, die es gleichfalls haben wollen, verteidigen muss, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Statt also wie unter uns Menschen üblich eine Karriere nach oben anzustreben, tritt Gottes Sohn die Karriere nach unten an. Unten, das ist hinfort sein Ort. So gesehen glauben Christus an einen im wahren und im übertragenen Sinn heruntergekommenen Gott. Er ist, wie der selige Charles de Foucault schreibt, hinabgestiegen. Hinabgestiegen, indem er Mensch wurde. Hinabgestiegen, indem er zum kleinen Kind wurde. Hinabgestiegen, indem er gehorsam wurde, arm, verlassen, verstoßen, verfolgt, hingerichtet. Immer begab er sich auf den letzten Platz. Ja, er nahm ein für allemal so sehr den letzten Platz ein, dass keiner jemals niedriger sein konnte als er, dass keiner ihn an diesem niedrigsten Platz übertreffen konnte. Aber nur weil er diesen letzten, den allerletzten Platz einnahm, kann er alles, buchstäblich alles in der Welt umgreifen. Das Hohe und das Niedrige, das Große und das Kleine, Gelungenes und Misslungenes, Leben und Tod, Recht sein und Sünde, alles. und weiter in ihm zerspricht schließlich alle Gestalt und Schönheit, wie es in den Gottesknechtsliedern des Deutero-Jesaja heißt. Es zerbricht alle Schönheit, damit er fähig ist, alle Gestalten dieser Welt, auch die niedrigsten, hässlichsten, abstoßendsten Gestalten anzunehmen. Alles nimmt er an. Deshalb bedeutet Menschwerdung nicht nur, dass Gott sich selbst vermenschlicht und begrenzt, damit wir ihn, den Unbegrenzten und Unermesslichen, wahrnehmen, begreifen und nahe kommen können. Menschwerdung Gottes heißt also nicht nur, dass Gott sich uns Menschen anpasst, damit wir ihm auf menschliche Weise begegnen können. Nein, Gott ist in seiner Menschwerdung nicht nur vermenschlicht, sondern entwürdigt, entäußert, entleert, entgöttlicht. In seiner Menschwerdung bindet sich Gott an unser reales Menschenschicksal. Er steigt bis in den letzten Dreck zu uns Menschen herab und teilt unser Leben. Nebenbei gesagt, das unterscheidet das Christentum, sieht man einmal von unseren älteren Geschwistern, dem Judentum, ab, von allen anderen Religionen. In ihnen bleibt Gott in seiner Erhabenheit immer irgendwie über oder jenseits der Welt und lässt uns nur eine Fülle von Bildern und Verweisen über sich zukommen. Darum gibt es nirgendwo sonst, sehen wir wieder vom Judentum ab, eine solche Verknüpfung von Gott und Welt. Der biblische Gott ist der, so heißt es beim Jesaja, der in der Höhe wohnt und zugleich bei den Zerschlagenen und Bedrückten ist und deren Schicksal selbst auf sich nimmt und teilt. Und warum das alles? Aus Liebe, aus einer Liebe, die sich selbst ganz wehrlos macht. Der menschgewordene Gott, an den wir glauben, setzt sich mit keinen anderen Mitteln durch als mit den Mitteln der wehrlosen Liebe. Was dann zugleich auch bedeutet, Gott ist nicht anders allmächtig als Jesus Christus. Er ist allmächtig, weil die wehrlose Liebe, obwohl vordergründig betrachtet ohnmächtig, letztlich doch stärker ist als Hass und Gewalt, als Bosheit und Kreuz und auch als der Tod. Wenn wir also von Gottes Allmacht sprechen, dann meinen wir nicht das Alleskönnen eines orientalischen Potentaten, sondern die scheinbar ohnmächtige Liebe des Kindes von Bethlehem. Von ihr bekennen wir, dass sie allmächtig ist, stärker als alle außergöttlichen Mächte, stärker sogar als die teuflische Macht der Sünde und des Todes. Warum aber diese Liebe, warum diese wehrlose Liebe, die Liebe des letzten Platzes? Auf diese Frage möchte ich mit zwei allegorischen Geschichten antworten, die von prominenten Autoren stammen. Die erste ist vom dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Sie beginnt mit den Worten: Gesetzt, es gäbe einen König, der ein Bettelmädchen liebt und es zu heiraten wünscht. Kierkegaard weist dann zunächst auf den Eklat hin, den dieses Faktum darstellt. Aber, so wörtlich dann Kierkegaard, jeder Staatsbeamte fürchtete den Zorn des Königs und hätte es nicht gewagt, sich auch nur im Geringsten darüber zu mokieren. Und andere fremde Staaten zitterten vor seiner Macht und hätten es nicht unterlassen dürfen, zur Vermählung Gesandte mit Glückwünschen zu entsenden. Und keiner vom Personal des Hofes hätte es gewagt, aus seiner niedrigen Stellung heraus spitze Bemerkungen zu machen. Also ist alles in Ordnung? Nein, denn, so fährt der dänische Philosoph fort, es erwachte eine Sorge in des Königs Seele. Obwohl das Mädchen, das Bettelmädchen, glücklich sein wird, ob die junge Frau wohl den Mut haben wird, niemals daran zu denken, dass sie nur ein Bettelmädchen war? Wird sie nicht an dieser ungeheuren Distanz zwischen gewesenem Bettelmädchen sein und Königin sein Kummer haben? Wo aber wäre dann, so Kierkegaard wörtlich, der Liebe Herrlichkeit? Wäre dann das Mädchen nicht besser in ihrem kleinen Dorf geblieben, geliebt von ihresgleichen, zufrieden in ihrer armseligen Hütte, aber freien Sinns in ihrer Liebe und frohem Mut? Was also soll der König tun? Soll er das Mädchen mit all seiner königlichen Pracht gleichsam verzaubern, auf dass es nicht mehr an seine elende Vergangenheit denkt? Soll es zur Bewunderung seiner königlichen Herrlichkeit treiben, die alles andere vergessen macht? Ach, schreibt Kierkegaard, das hätte vielleicht das Mädchen zufriedengestellt. Aber den König konnte es nicht befriedigen. Er wollte nicht seine Herrlichkeit, sondern die des Mädchens. Was also soll der König tun? Soll er das Bettelmädchen verändern, gleichsam neue Gebären umzaubern? Nein, so Kierkegaard, die Liebe ändert nicht den Geliebten, sondern ändert sich selbst. Und darum gibt es für Kierkegaard nur eine Möglichkeit zwischen König und Bettelmädchen, im Klartext zwischen Gott und armseligem Geschöpf, die Einheit wahrer Liebe zu schaffen. Er schreibt, ist die Einheit nicht zustande zu bringen durch ein Emporsteigen des Mädchens, so kann es nur geschehen durch ein Herniedersteigen des Königs. Im Klartext, damit Einheit zwischen Gott und uns Menschen zustande kommt, muss Gott uns Geschöpfen, dem Bettelmädchen, gleich werden. Deshalb also erweist er sich uns armseligen, geringen Geschöpfen gegenüber als gleichgeordnet, als Geringster. Der Geringste aber ist derjenige, welcher anderen dienstbar ist. Deshalb, so Kierkegaard, muss Gott sich in des Knechtes Gestalt zeigen. Und diese seine Gestalt ist keine Maskerade, kein Kostüm, kein Umhang, sondern wörtlich, es ist seine wahre Gestalt. Das eben ist der Liebe Unergründlichkeit, nicht im Scherz und Spiel, sondern im Ernst und in der Wahrheit, gleicher Art mit dem Geliebten zu werden. Jede andere Art der Offenbarung wäre für die Liebe Gottes ein Betrug. Sie sehen, was Kierkegaard mit diesem eindrucksvollen Bild sagen will, ist dies. Weil die Liebe Gottes uns Menschen sogar die Erfahrung der eigenen Armut, Blöße und Ohnmacht, die uns zu Gott in Distanz hält, ersparen will, steigt der Schöpfer herab und nimmt unser armseliges Menschsein wahrhaft und wirklich an aus Liebe. Man kann in diesem Zusammenhang, wie es zum Beispiel Martin Luther getan hat, von der Mummerei Gottes sprechen, von seiner Verborgenheit, vom Verstecken seiner Herrlichkeit in Armut und Blöße, Ohnmacht und Niedrigkeit. Aber es ist kein sich Vermummen hinter einer äußeren Schale, hinter einem nur flüchtig übergeworfenen Gewand. Nein, Gott nimmt die niedrige Gestalt als seine ganz persönlich ihm zu eigene Gestalt wahrhaft und wirklich an. Die Niedrigkeit, die er annimmt, ist seine Herrlichkeit, ist die herrliche Gestalt seiner unausdenkbaren Liebe. Die zweite Gleichnisgeschichte für das Geschehen der Menschwerdung stammt von Meister Eckhart, der die Geschichte vermutlich selbst schon aus anderen Quellen übernommen hat. Er beginnt eine seiner eindringlichsten Weihnachtspredigten mit einer brutal grausamen Erzählung. Ich selbst habe gelegentlich Weihnachtspredigten mit dieser Geschichte begonnen und habe an mir persönlich gemerkt, wie sich zunächst alles dagegen sträubt, in eine weihnachtsselige Stimmung hinein so etwas zu erzählen. Und ich habe solche Predigten immer mit einer Art kleinen Entschuldigung begonnen um die Leute auf die Geschichte vorzubereiten und nicht allzu sehr zu skandalisieren, wohlgemerkt in der Heiligen Nacht. Die Geschichte, mit der Meister Eckhart seine Weihnachtspredigt beginnt, lautet mit meinen eigenen Worten so. Es lebte einmal ein Fischer mit seiner Frau in einer glücklichen Ehe. Bei einem Unfall verlor die Frau ihr Auge und wurde dadurch unansehnlich, ja ausgesprochen hässlich. Und sie sagte zu ihrem Mann, jetzt wirst du mich wohl nicht mehr lieben. Aber der Mann entgegnete, aber ja, natürlich liebe ich dich. Doch der Frau ließ es keine Ruhe. Liebst du dich wirklich, trotz meiner Entstellung? Ja, ich liebe dich. Da aber die Frau keine Ruhe gab, heißt es bei Meister Eckhart weiter, stach sich der Fischer selbst ein Auge aus und sagte seiner Frau, damit du siehst, dass ich dich liebe, habe ich mich dir gleich gemacht. Und Meister Eckhart fährt dann fort, so ist es mit der Menschwerdung. Gott stach sich ein Auge aus und wurde Mensch. Das heißt also, Gott lässt sich von den Verwundungen, Entstellungen und Hässlichkeiten der faktischen Welt am eigenen Fleisch treffen, um diese dadurch aufzuheben. Und zwar aufzuheben im dreifach Hegelschen Sinne, um sie anzunehmen, um sie hinwegzunehmen und um sie auf einer höheren Ebene als Zeichen seiner verwandelnden Liebe zu bewahren. Nun, meine Damen und Herren, von daher nehmen einige unserer Überlegungen, die wir im ersten Durchgang angestellt haben, nochmals einen tieferen Sinn an. Wir haben gesagt, als Glaubende sind wir eingeladen, ja dazu herausgefordert, in dieser unserer konkreten Welt, mit ihrem Schönen und Schrecklichen, mit ihrem Elend und ihrer Größe, die verborgene Gegenwart seiner Herrlichkeit zu entdecken, zu sehen und den Satz nachzusprechen, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Nach all dem, was wir jetzt gerade bedacht haben, ist diese Herrlichkeit Gottes nicht eigentlich in der Niedrigkeit der Welt verborgen, sondern das Niedrige dieser Welt ist die Gestalt der göttlichen Herrlichkeit. Das Niedrige ist der konkrete Aufweis, die konkrete Gestalt seiner Liebe, die den letzten Platz sucht, die auf das Allerniedrigste geht und das Unterste und Unscheinbarste dieser Welt annimmt. Und deshalb überall da, wo wir Niedrigkeit erfahren, uns Verwundung, Verletzung, Hässlichkeit begegnet, wo wir es mit dem Letzten zu tun haben, da ist er, weil er in seiner Menschwerdung eben diesen Platz als seinen Ort erkoren hat. Und eben deshalb können und dürfen wir sagen, wir haben seine Herrlichkeit gerade in der Niedrigkeit gesehen. Was heißt das konkret? Nun, wenn wirklich zutrifft, meine Welt ist Gottes Welt. Und noch konkreter, das Niedrige in der Welt ist die Gestalt seiner Herrlichkeit. Dann hat das gewaltige Konsequenzen für mein und unser Leben. Denn dann gibt es nichts, gar nichts in der Welt, was nichts mit Gott zu tun hat. Dann gibt es keinen Ort der Welt, an dem ich ihn nicht finden kann. Da sind gerade die niedrigen, kleinen, übersehbaren Dimensionen und Faktoren dieser Welt Herausforderungen dafür, seine Herrlichkeit darin zu entdecken. Und deshalb hat das Wort Jesu, das er dem Zöllner in Jericho zugerufen hat, eine durchaus aktuelle Bedeutung. Der Zöllner stieg herauf auf den Baum, um Jesus zu sehen. Jesus aber sagt, komm, steig herab. Wenn du etwas von mir sehen willst, musst du herab und nicht heraufsteigen. Das gleiche Wort hätte auch schon das Kind in der Krippe zu den Hirten und Weisen sagen können. Man musste sich schon klein machen, um das Kind zu betrachten und anzubeten. Und ganz das Gleiche geht weiter in den Weisungen Jesu, wonach der arme, kranke, hungernde, Gefangene der Ort seiner Gegenwart ist. Was er dem Geringsten meiner Brüder tut, das tut er mir. Im Niedrigen, Kleinen, so leicht Übersehenen, ja vielleicht sogar Abstoßenden, ist Gottes Herrlichkeit inkarniert, Fleisch. Dort ist sie konkret anwesend. All das gilt nicht zuletzt auch für jene unscheinbare Grunddimension unseres Lebens, die wir Alltag nennen. Alltag, was bedeutet das? Nun, gemeint ist mit Alltag der tägliche Trott, das Zermürbende einerlei, das eintönig sich dahinziehende Leben, an dem wir doch alle, jeder auf seine Weise irgendwie leidet. Was sagt uns der Glaube dazu? Nun, im Lukas-Evangelium gibt es eine kurze Notiz über das Leben Jesu in Nazareth. Und eben diese Notiz gehört ganz wesentlich zum Geschehen der Menschwerdung hinzu. Es heißt dort unmittelbar nach der Schilderung der Ereignisse um die Beschneidung Jesu: Maria, Josef und das Kind kehrten in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind aber wuchs und erstarkte in der Fülle der Weisheit und Gottes Gnade war auf ihm. Und ein wenig später heißt es, er war ihnen, den Eltern, untertan. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade vor Gott und den Menschen. Machen wir uns das hier Gemeinte zunächst einmal klar im Kontext des Lebens Jesu. Nazareth ist ein ansonsten nirgendwo erwähnter, völlig unbedeutender Flecken am Rand der damals bekannten Erde. Dazu lag dieses Kaff am Ende der Welt noch in der Provinz Galiläa, die im Vergleich zu den umgebenden hellenistischen Stadtrepubliken, der Dekapolis im Osten und den Mittelmeerkapitalen im Westen, völlig unterentwickelt war. An diesem durch und durch insignifikanten Ort, in dieser absolut randständigen Gegend, wuchs Jesus auf, im Gehorsam gegenüber den Eltern, aber wohl nicht nur ihnen gegenüber, sondern durch sie und mit ihnen auch gegenüber den Sitten und Gewohnheiten, Zwängen und Üblichkeiten seiner Umgebung. Ganz eingebettet in diese kleine Welt, in der jeder jeden kennt, gibt es 30 Jahre lang von Jesus nicht mehr zu sagen, als dass er sich ununterscheidbar hineinnehmen ließ in dieses völlig unbedeutende, niedrige Leben. Offenbar gab es, sieht man von der Pilgerfahrt des Zwölfjährigen nach Jerusalem ab, nichts anderes Seriöses von Jesus zu berichten, entgegen allen Versuchen späterer Apokrypher christlicher Schriften dieser Zeit in Nazareth doch noch irgendetwas abzubringen. Sagen wir es einmal ganz emphatisch, um uns das Unglaubliche zu verdeutlichen. Da geht Gott selbst in diese unsere Welt ein. Das umwerfendste Ereignis der Weltgeschichte. Und da hat Gott nichts Besseres zu tun, als 30 Jahre in Nazareth, in diesem letzten Kaff, banalste Alltäglichkeit zu leben. Nur 3 Jahre lang, nach einigen Exegeten auch nur 1 Jahr, sogenanntes öffentliches Leben. Das Menschwerden Gottes vollzieht sich also wesentlich in einem Leben in Nazareth. Wir nennen heute eine solche Weise des Lebens, wie sie uns von Lukas unter dem Stichwort Nazareth angedeutet ist, Alltag. Denn Alltag, das ist genau ein Leben, das sich den Üblichkeiten und Gewohnheiten anpasst. Ein Leben im täglichen oder wöchentlichen Trott, das heißt in unentrinnbarer Routine, ohne Besonderheiten, ohne neue Perspektiven. Ein Leben, das in seiner selbstverständlichen Vorgegebenheit nicht selten in einem langweiligen, bedeutungslosen, leeren Einerlei abläuft. Es war Martin Heidegger, der diese Lebensform Alltag als eine defiziente Weise des Menschseins betrachtete. Insofern es für ihn eine Situation des unentrinnbar Vorgegebenen und Versklavenden ist. Die enge Routine, Leere, Langeweile, ja das Gefühl von Absurdität, Ekel und Überdruss erzeugt. Und all das lässt nach Flucht und Revolte ausschalten. Verstrickt in die Mühle von unhinterfragbaren Zwangsläufigkeiten, das Muss der täglichen Arbeit, das Mann von Üblichkeiten und Moden, die Anonymität und Schablonenhaftigkeit von Beziehungen und Autoritäten, die das Menschsein zum bloßen Angepasstsein entpersönlichen, wird dem Menschen in der Alltäglichkeit gerade vorenthalten, Subjekt seiner eigenen Geschichte zu sein, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Es war dann auch Heidegger, der dazu aufrief, gegen diese Uneigentlichkeit des Daseins ganz selbst zu sein. Und dabei ging die Entwicklung einer negativen Sicht des Alltags in der letzten Generation noch ein Stück weiter. Heute wird bei vielen die Alltagswirklichkeit weithin tatsächlich als nur negativ erfahren, allenfalls als Gelegenheit, Geld zu verdienen, zwangsläufige Gelegenheit. Ansonsten aber herrscht der Wahn, dass der Sinn des Lebens sich gerade jenseits des Alltäglichen, nämlich im außergewöhnlichen Erleben, in der Erfahrung einer höchstmöglichen Reihe von Events erschöpft. Nicht umsonst trägt das die gegenwärtige Gesellschaft analysierende Standardwerk von Gerhard Schulze den bezeichnenden Titel Erlebnisgesellschaft. Unsere Gesellschaft ist die Erlebnisgesellschaft. Was zählt, sind Events, Erlebnisse. Muss was los sein. Demnach ist das Kriterium sinnvollen und erfüllten Lebens die Fülle subjektiver Erlebnisqualitäten in allem, aber auch allen Bereichen, in jedem Fall aber fern vom Alltag. Im Kontrast dazu ist eben dies wohl das innerste Geheimnis von Nazareth als wesentliches Moment der Menschwerdung. Gottes Sohn hat in seiner Gottesherrlichkeit 30 Jahre lang menschlichen Alltag gelebt. Und eben dies scheint mir gegenüber den Aussagen des Philipperbriefhymnus über die radikale Entäußerung und den radikalen Hinabstieg des Gottgleichen nochmals eine Steigerung zu sein. Denn wenn nach den Aussagen dieses Hymnus der Allerhöchste zum Allergeringsten am Kreuz wird, so lässt sich diese Selbstentäußerung immer noch als irgendwie etwas Besonderes verstehen, das Erstaunen, Bewunderung hervorruft. Doch das Alltagwerden Gottes in Nazareth nimmt dem Ereignis der Entäußerung Gottes auch noch den Glanz des Besonderen. Gott wird Mensch und dies geschieht zunächst im leeren Fließen und Verfließen von langen 30 Jahren, wo vordergründig gesehen nichts passiert. In Wirklichkeit jedoch geschieht, wie die Schrift sagt, ein Wachsen, nämlich ein Zunehmen nicht nur an Alter und Lebenskraft, sondern an Weisheit sowie ein Reifen in der Gnade und Liebe Gottes. Daraus ergibt sich für uns die Zumutung, dass gerade auch in der Niedrigkeit unseres Alltags Gottes Herrlichkeit präsent ist und gefunden werden kann. Auch uns ist damit zugesagt, dass wir in unserem Alltag heranreifen und wie das Zweite Vatikanum sagt, hier die Materie für das himmlische Reich Gottes bereiten können. Der Alltag, wie er im Einzelnen aussieht, ist also kein dunkles Gefängnis, keine absurde Leere, kein sinnlos auf der Stelle treten, sondern jene Vorgabe Gottes, in der sich, wo sie angenommen und bejaht wird, absoluter Sinn ereignet, nämlich wahres Wachsen in der Liebe. die scheinbare Verschlossenheit und die ereignislose Unentrinnbarkeit des Alltags hat demnach Fenster, die sich auf eine andere, höhere Wirklichkeit hin öffnen. Und eben dies gilt es zu entdecken. Die Herrlichkeit in der Niedrigkeit. Dass die Menschwerdung Gottes etwas ganz Entscheidendes mit unserem Alltag zu tun hat, zeigt auch die uns ja wohl mehr als bekannte Weihnachtsgeschichte. Nachdem Engel den Hirten die Botschaft von der Menschwerdung verkündet haben, wird ihnen für diese gewaltigste aller Taten Gottes ein Zeichen verkündet. Dies soll euch zum Zeichen sein. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln eingewickelt und in einer Krippe liegend. Was sind das für merkwürdige Zeichen? Ein kleines Kind, eine Krippe, ein Stall. Das ist doch gar nichts Besonderes. Das gehört doch zum normalen Hirtenalltag. Eben. Im Grunde wird den Hirten damit gesagt, geht in euren Alltag. Dort werdet ihr ihn finden. In den kleinen, niedrigen Dimensionen unseres Lebens. Da steht mittendrin Gottes Herrlichkeit. Es gilt sie nur im Glauben zu entdecken. Seit der Menschwerdung Gottes ist meine Welt auch seine Welt und seine Welt die meine. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.